Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
I am Locutus of Borg. Resistance is futile. Your life as it has been is over. From this time forward, you will service us.
So, bevor wir hier weitere ikonische Borg-Momente haben, die mir das Schaudern über den Rücken laufen lassen. Weiß nicht, der ein oder andere von unseren Zuhörern, der das vielleicht nicht kennt, das war...
Soll es geben,
ne? Ein kurzes Zitat aus einer Star Trek-Folge. Star Trek, grob immer irgendwelche Raumschiffe, egal in welchen Episoden, die irgendwo durch das All geflogen sind, mit einer Crew, die mehr oder weniger zusammengewürfelt ist aus allen möglichen Menschen, Rassen, hast du nicht gesehen, Lebewesen, und die immer versucht haben, so ein bisschen das Gute der Menschheit in die Welt zu tragen. Und dabei dann aber auch ganz kollektiv mal gescheitert sind. Und in dieser Situation sind sie auf ein anderes Kollektiv gestoßen, die Borg. Und den wir gerade gehört haben, das war Jean-Luc Picard, eigentlich einer der ikonischen Kapitäne der USS Enterprise, die immer wieder in Star Trek vorkommt.
1701D, muss man wahrscheinlich noch dazu sagen.
Mhm. Für die Nerds da draußen, zu denen mein Kollege anscheinend auch gehört. Und dieser liebe Jean-Luc Picard wurde von den Borgs assimiliert. Na, die Borg waren so ein Computer-Kollektiv, Cyborg-Kollektiv, na, die alle möglichen Welten überfallen haben und jeweils die Lebewesen dieser Welt
und technologischen Errungenschaften ihrer Kultur zugeführt haben.
Und wir haben gerade den Captain Picard gehört, der
frisch assimiliert,
ja, seine Kollegen quasi jetzt auch assimilieren will. Und jetzt haben wir relativ viel schon über...
Ja, dafür, dass du gesagt hast, ich mache den Einstieg in den Borg, ist das durchaus total toll, dass du schon ganz viel weggenommen hast. Vielleicht ganz kurz, weil du sagtest, wegen hier Nerds. Also ja, ich bin da an der Stelle ein Nerd. Ich war auch mal jung, da war Star Trek im Fernsehen. Und da gab es damals im ZDF gab es eine Talkshow, wo man gefragt wurde, wofür steht das T bei James T. Kirk? Und die Lösung war laut Fernsehen Tim. Es war was? Als Tiberius.
Ja, genau.
Und ich habe als Jugendlicher da angerufen und Terror am Telefon gemacht, wie man eigentlich so einen Quatsch erzählen kann für diesen Kapitän, der in 78 Folgen heroisch seinen Bauch eingezogen hat, um die Crew durch die unendlichen Weiten zu ziehen. Bauch einziehen arbeite ich heute noch, aber so viel zum Thema Nerd.
Ja gut, die Folge, die wir heute eigentlich drehen wollen und aufnehmen wollen, drehen ist gut, aufnehmen wollen, ne, ist so ein bisschen, lass mal so formulieren wie der Titel, ich lege den Titel jetzt fest, Marc, unabgesprochen, Borg, okay. KI und das Ende des Interfaces.
Oh. Ja, also ich meine, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, ich wollte es kaum glauben, es gibt auch Vorbereitungen, kam so ein bisschen die Idee auf, wenn wir über dieses ganze Agentic reden, dass wir Systeme Aufgaben geben, Tools an die Hand geben, dass Systeme sich auch mit anderen Systemen dann unterhalten und wir nochmal rückblickend geguckt haben, was haben wir eigentlich so aus der Science-Fiction unserer Jugend so gelernt und mitgenommen, kam halt ganz schnell auf das Thema auf, naja, wenn ich von digitalen Objekten, die miteinander interagieren, um ein größeres Ziel zu erreichen, in der Science-Fiction spreche, landen wir sehr schnell bei den Borg. Ja, die Borg, für die sich jetzt nicht wissen, da möchte ich gleich noch ein bisschen was abholen, sind quasi Lebewesen, die durch kybernetische Zwangsimplantierung, anders kann man es ja nicht sagen, ne, die gehen nicht in den Apple Store und sagen, ich hätte gerne ein Brain Interface.
Ja, assimilieren hört sich nicht so, assimilieren ist nicht so unbedingt die die positive Art und Weise, wie man sich vorstellt.
Okay. Also, wie gesagt, man geht nicht ins Store, zum Beispiel Amazon, und sagt, ich hätte gern Brain Interface, ja, gibt's da heute auch nicht zu kaufen, wird's vielleicht auch demnächst noch nicht so schnell zu kaufen geben, aber man wird da eigentlich mehr so zwangsaufgenommen in diese Gemeinschaft. Und dadurch wachsen einem kybernetische Implantate, Dinge deines Körpers werden sinngemäß ersetzt und du verlierst die Kontrolle über deinen Körper, über dein Handeln und hörst in deinem Kopf sinngemäß die Stimme aller, gesteuert von der Königin, die Borg Queen, die sinngemäß das ganze Kollektiv unter sich vereint und ja, quasi die Stoßrichtung vorgibt, wohin das Kollektiv sich quasi bewegen soll. Am Schluss, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Es gab später ja nochmal so eine Neuverfilmung mit Picard, da haben sie dann auch die Königin irgendwann mal draufgekriegt. Aber anderes Thema, wir wollen jetzt vielleicht nicht zu viel von den ganzen Filmen spoilern.
Lass mich auch kurz einhaken.
Okay.
Gerade, das ist schön, sagt es mit dem, man geht nicht in den Laden und sagt, ich möchte ein Brain Interface haben, ne? Also für die digitalen Marketeers unter uns, es gab auch kein Opt-out, ne? Man wurde einfach, also es gab nicht irgendwie, ich kann die Permission jetzt wieder wegnehmen, ich möchte nicht dabei sein, na, hab's mir anders überlegt, war nicht so Ding, das Ding mit dem
Kollektiv. Und alle waren gleichberechtigt, ne? Alle wurden nach dem Motto Hund, Katze, Maus, Babys, Erwachsene, Männer, Frauen, völlig egal. Mit den Nanotubes und dann ab die Party.
Ja, ja, aber dafür hatte man halt auch ein gemeinsam kollektives Bewusstsein. Ne? Also es ist so, dass da im Prinzip die einzelnen Drohnen, Agenten könnte man heute vielleicht sagen, aus unserer heutigen Perspektive, diese einzelnen Cyborgs dann immer ständig voneinander wussten und alle gemeinsam gefühlt haben, gemeinsam gehandelt haben und das Wissen des einzelnen Agenten das gleiche war, was die anderen Agenten.
Das war ja das, wo sie dann auch im Film sinngemäß, wenn sie vor einem Problem standen, sich angepasst haben, um beispielsweise, in dem Fall war es ein Phaserbeschuss und ein Schilde und sowas. Aber nach dem Motto, wenn ich zwei Borg mit dem Phaser umgemetzelt habe, dann ist es mir quasi beim dritten, vierten vielleicht nicht mehr so leicht gefallen, bis unmöglich, weil er sich schlicht und ergreifend angepasst hat an die Art und Weise, wie ich mit ihm, ich sag jetzt mal, interagiert habe.
Mhm. Ja, ja. Was so ein bisschen jetzt so, bevor wir immer noch weiter in diese Borg-Welt reinsteigen, ne, wenn wir das so vergleichen mit den heutigen, mit der heutigen Welt, die wir haben, wenn wir auf das Thema KI gucken, vielleicht auch erstmal das einzelne Modell, das antrainierte Modell, ne, das ist ja im Prinzip erstmal noch so etwas, wenn wir sehen, dass wir das alle nutzen, dieses eine Modell, so wie GPT dann auftauchte, auch ohne aktuelles Internetwissen, sondern nur mit dem Wissen des jeweiligen Trainingsstandes, ne, auf die wir als Menschen dann aber alle gleichzeitig zugegriffen haben, dann war das eigentlich auch schon ein bisschen vergleichbar mit so einem kollektiven Wissenspool, der für alle erstmal gleich ist, adaptiv natürlich reagiert hat, je nachdem, welche Fragen ich da reingestellt habe, welche Prompts ich reingegeben habe. Das ist schon so ein bisschen eine erste Analogie, die schon ganz von Anfang des ChatGPT-Momentes eigentlich da war. Ne? Wir hatten schon so ein kollektives, nicht Bewusstsein, aber kollektives gemeinsames Verständnis plötzlich über Themen.
Ne? Auf das alle quasi demokratisch die Zugriff auf ChatGPT hatten, auch in gleicher Art und Weise und Güte zugreifen konnten und können. Gut, es gibt sicherlich noch manche Menschen erreichen schneller und einfacher ein Ergebnis, weil sie das Thema des Promptings beherrschen und der Kontextgabe. Aber ja, so wie du sagst, eigentlich hatten wir quasi alle Zugriff auf dieses Wissenskollektiv.
Bloß nicht nur Wissens, hast du gerade das auch nochmal schön eigentlich nochmal sogar spezifiziert, sondern eigentlich auch Fähigkeit. Ne? Also das heißt, unabhängig, sagen wir mal erstmal von meiner, wie gesagt, natürlich, wenn ich jetzt keine Ahnung von irgendeinem Thema habe, dann werde ich auch schlechter prompten, ob das jetzt Wissensanfragen sind oder auch Coding-Anfragen, ne? Mhm. Aber trotz alledem von der Demokratisierung hatten just in dem Moment alle theoretisch die gleichen Programmierfähigkeiten. Zum Beispiel. Ne? Also was war jetzt so vergleichbar mit dem Phaserbeschuss, wir haben gelernt, alle Python zu schreiben, plötzlich in diesem Moment. Das war uns nicht allen bewusst, ne? Aber eigentlich waren wir soweit.
Man muss auch sagen, es ist ja nicht nur, dass du den Zugriff auf dieses Wissen hast, weil, okay, es gibt verschiedene, ich sag mal, Preismodelle von ChatGPT. Aber wenn ich das vergleiche mit, was muss ich für Gebühren abdrücken, damit ich Bücher, Kurse, Seminare buchen kann, mit den Menschen mich treffen kann, den Raum und verlassen muss, woanders hingehen muss, um vielleicht eine Schulung, eine Konversation mit einem Experten führen zu können, bringt das halt auch alles in den selben Punkt dann noch Raum, Zeit und Ort, dass du alles zur selben Zeit zur Verfügung hast, für entweder im kostenlosen Modell oder was kostet, ne? 29 Euro, 229 Euro, je nachdem, welches Modell du abgeschlossen hast. du investierst einmal und hast quasi für diesen Monat diesen Zugang auf diese Wissensbasis, auf diese Möglichkeiten, die die Modelle auch mittlerweile sich angehäuft haben.
Ist das dann tatsächlich, wenn wir jetzt mal reindenken in dieses Theorie, dann ist das auf jeden Fall einer der ersten Borg-Momente, wenn man so möchte. Oder würde man sagen, also ne, auftauchende GPT-Moment, wie ihr immer wir den nennen, natürlich auch alle anderen Sachen, die vorher da waren und jetzt gibt es auch andere Modelle, aber lass uns mal diesen Moment, weil das war tatsächlich ein einschneidender Moment, nehmen. Unheimlich demokratisierter Zugriff auf Wissen, unheimlicher demokratisierter Zugriff auf Fähigkeiten, etwas zu erzeugen. Ne? Ob das jetzt, nehmen wir das ganze Gen-AI-Thema rund um Bilderzeugung, alles, was da so parallel in diesem Zeitraum dann auftauchte, zu. Das war auf jeden Fall ein Bock-Moment. Gegebenenfalls könnte man sowas wie Internet, ne, Vernetzung von Sachen vorher auch schon so als weiteren Bock-Moment, Google vielleicht so als dieses wenigstens auf Wissen zugreifen dann, als es da war, ne, schon mal bezeichnen. Weiter zurückgehend war dann aber eher wahrscheinlich, neben natürlich so Infrastruktur, Verkehr, wo wir uns auch dann stärker vernetzen konnten, dadurch, dass die Welt ein bisschen zusammengewachsen ist, das Thema dann Buchdruck. Und Büchereien, ne, wo dann im Prinzip Wissen demokratisiert worden ist und eben auch in größerer Menge zugänglich war, dann eben vielleicht der allererste Borg-Moment.
Sind wir aber jetzt schon wirklich weit in die Vergangenheit gereist. Als du angefangen hast mit ChatGPT, habe ich gedacht, wir gehen nicht Richtung Gutenberg. Da dachte ich, okay, wir gehen jetzt in das Thema, okay, dann konntest du Tools nutzen, wie dass das Modell nicht nur das hat, was es gelernt hat durch bei Training, sondern sich Wissen nachträglich holen kann. Dann kommen wir zu MCP, universelle Schnittstellen, die uns ermöglichen, dass unser kleiner Chatbot nicht mehr nur mir Antworten schreibt, sondern, keine Ahnung, in Blender 3D-Modelle auf einmal macht, weil ich mit ihm schreibe. Ja. Und so entwickelt sich diese Befähigung, was wir als Demokratisierung erstmal von Wissen verstanden haben, so dieses Weltwissen at your fingertips, auf so eine Art Weltlogik, weil du sinngemäß, vorher habe ich vom Blender keine Ahnung gehabt, habe ich übrigens immer noch nicht, kann jetzt aber Blender bitten, Dinge zu tun. Ist er perfekt? Naja, aber ich kann jetzt mehr machen. Ja, das, was wir, wo immer es heißt, nach dem Motto, die ganzen KI-Systeme machen Kreativität kaputt, würde ich erstmal sagen, naja, sicherlich ist das natürlich für jemanden, der der bildschaffenden Kunst sein Geld verdient, schwierig, wenn er so ein Sora 2-Modell anfängt und sagt, Anime-Filme, kein Problem, mache ich.
Also, ganz ehrlich, wenn ich sage, ein Fotoapparat, billige Digitalfotografie hat wahrscheinlich auch zu einem Boost von Kreativität geführt, weil mehr Menschen auch mal eher ganz, ganz viele schlechte Fotos machen dürfen, sich aber ausleben dürfen und nicht irgendwie sich leisten müssen, Filme zu entwickeln, irgendwas anderes. Ne? Also jede technologische Errungenschaft ändert das Spiel einfach. Ne? Und das, ich meine, das ist so, vor den Fotografen gab es halt auch nur Porträtzeichner. Ja? Die waren dann auch
wieder in die Vergangenheit, mein Freund.
Ja, ich wollte jetzt auch nur, weil du versuchst ja gerade diesen sensationalen Moment, den ich gerade hatte, also da als allererster Mensch wahrscheinlich die Borgs in Beziehung zum Gutenberg und dem Buchdruck zu bringen.
Okay, ich wollte, Entschuldigung.
Ja. Da muss ich ja irgendwie diese Brücke wieder zurückschlagen zu dieser Sensation. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, wenn wir jetzt mal im digitalen Bereich bleiben, dann ist es tatsächlich so, dass dieser, mal abseits der Vernetzung, die vorher durch das Netz entstanden ist, dieser GPT-Moment wahrscheinlich so dieser erste Borg-Moment war, ne, wo wir sagen, wir haben wirklich auf einmal so etwas wie kollektives Wissen, kollektive Fähigkeit, at your fingertip, at your voice, whatever, ne, vorhanden, die ganz neue Möglichkeiten bieten. Also erstmal diese positive Seite, ne, dieses Borg-Kollektivs, dass jeder in diesem Borg-Kollektiv, sobald die Information zur Verfügung steht, sobald die Fähigkeit zur Verfügung steht, quasi den Phaserbeschuss abzuwehren mit einem Schild, ne, dass das im Prinzip jetzt eigentlich durch Modelle, vor allem dann Open Source, in der Garage, auf dem Handy runtergeladen, da ist die Büchse der Pandora dahingehend schon geöffnet in Richtung Borg-Kollektiv.
An der Stelle, auch ich möchte natürlich meine Geschichte da weiter erzählen, dass ich sage, nicht nur, dass du dieses Wissen hast, sondern halt auch dieses Tooling, ja, während die Borgs anfangen und Sachen, Dinge zu bauen und sich ja ihren Kubus zu entwickeln, hast du halt bei uns dieses Thema mit den Tools. Dass du damit von, ich steuere einen 3D-Drucker an, bis hin zu, ich mache Blender, bis hin zu, und die komplette Kette, ne, ich mache mir ein Objekt und drucke mir das Objekt, erstelle mir das Objekt. Dass du da heute die Werkzeuge hoch an deiner Hand hast und dank des Internets auch weltweit steuern kannst. Und nach dem Motto, ich sitze hier an meinem Rechner, ich mache hier einen Chat. Und es wäre ja gar nicht so schwer zu sagen, ich steuere, was weiß ich, den 3D-Drucker bei meinem Kumpel um die Ecke. das ist jetzt alles in dem Sinne weltweit möglich.
Korrekt, korrekt. Wobei das natürlich auch, das war auch, das ist, sagen wir mal so, was du jetzt beschrieben hast, natürlich Wesen des Internets. Ne? Also jetzt gar nicht so dieses KI-Thema,
aber
Steuerungsthema, ne? Dass ich sage, ich kann, sagen wir mal, Endpunkte irgendwo ansteuern. Ich kann die im Prinzip über technologische Befehle, die ich ansonsten hätte von Dorf zu Dorf früher getragen, ne? Kann ich jetzt dann im Prinzip wirklich weltweit den 3D-Drucker, den echten Drucker, das Laufwerk irgendwo in einer Serverfarm auf der Welt ansprechen, um meine Daten.
Aber was mir halt so ein bisschen wie ein Schub von den Augen fiel, wir hatten ja letztens von der Seite, vielleicht ein bisschen später, kleiner Fusselcheck, wir hatten eine Folge, die hat nie das Licht der Welt erblickt. Manche, die auf LinkedIn folgen, wissen, dass wir letztens auf einer internen Veranstaltung quasi eine nicht aufgezeichnete Live-Episode gemacht haben, wo wir über OpenAI, was ist alles so passiert in Sachen E-Commerce, KI als Kunde. Da haben wir aber auch drüber gesprochen, was OpenAI vorgestellt hat, nämlich das ganze Thema Etikett, Chatkit, Apps in OpenAI drin. Das ist das, wo ich sagte, das ist so besonders aufgefallen, weil bisher hatten wir mal Weltwissen, jetzt kriegen wir auch noch Weltlogik, weil du verlässt nicht mehr den Chat und kannst Dinge tun, weil Firmen beispielsweise eine App bereitstellen, also die nennen es Apps, ich würde jetzt sagen, das sind keine Apps, aber es ist ein anderes Thema. Sie bringen etwas in diesen Chat mit rein, damit du Logik in dem Chat ausführen kannst, was wieder irgendwo auf der Welt oder bei dir irgendwas machen kann. Von der Seite ja, das, was du sagst, ist natürlich korrekt. Sowas wie entfernte Bildschirmsteuerung, Datenfernübertragung ist ja alles nichts Neues. Aber mit dem, wie es quasi so die nächsten Schritte von OpenAI sind, hast du nicht nur Wissen, sondern auch Logik at your fingertips ohne räumliche Beschränkungen, weil du schlicht und ergreifend von Firmen Dienstleistungen wie Reisebuchungen, wie keine Ahnung was, ja, da demnächst so an Apps so alles aus dem Boden gestampft wird, wo auch wieder Tools mit verbunden sind, Logik mit verbunden sind, Prozesse mit verbunden sind, anstoßen können und du hast in Anführungszeichen nur dieses, ich schreibe mir mal ein Kommando in ChatGPT.
Ja, okay. Tooling, also Fähigkeiten nicht nur in der virtuellen Welt, na, sondern eben auch in der realen Welt, haben die Box auch gezeigt. Ne? Die Box sind immer mit so einem Borg-Cube auch rumgeflogen. Ne? Das heißt im Prinzip nicht nur der, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den Nerds nicht verletze oder Falsches erzähle. Ne? Also nicht nur
Sie haben auf jeden Fall keinen Star-Designer assimiliert, der hier ein schönes Raumschiff gemacht hat. Ne? Die sind einfach nur mit dem Würfel, ab geht's.
Würfel
ist halt die hatten wahrscheinlich nur den Rubik's Cube entwickelt.
Ja, also ich meine, Würfel ist ja, ich meine, deshalb sind auch ja, sagen wir mal so, Schiffscontainer irgendwie eckig und sowas. Also das ist ja schon okayisch, Form zu wählen. Eine Bauhaus, ne? Also die Bauhausarchitektur hat auch darüber gesprochen, dass es sehr kubisch war an vielen Stellen. Ne? Das ist schon aus einer Gestaltungssicht, es geht jetzt nicht um die Ästhetik, aber aus einer Gestaltungssicht sehr effizient. Ne? Und das ist ja auch so, und das Kollektiv, ob das jetzt ein Bienenstaat oder irgendwas anderes ist, ne? Das Kollektiv versucht natürlich auch sehr effizient zu sein. Ne? Also dementsprechend, das ist schon okay. Ne? Jetzt ist es so, dass wir ja auch, und du hast gerade das Thema Agentic und sowas angesprochen, Netzwerke, ne? Wir kommen natürlich neben diesem Thema Wissen und Fähigkeiten, kommen wir auch zur Zeit in diese Situation rein, dass die KIs miteinander reden. Ne? Auch das hatten wir ja schon die eine oder andere Folge mal diskutiert. Ne? Und auch das ist dann so ein Ding. Also diese Kommunikation zwischen Maschinen, dass Maschinen sich dann gegenseitig etwas beibringen, ne, so wie das Borg-Kollektiv sich dann die Sachen beigebracht hat, ne, eine lernt irgendwo was, die anderen lernen das mit. In gewisser Borg-Knoten, ne, ich glaube, die waren auch so ein bisschen wie so Knoten organisiert, weil es natürlich trotzdem, sagen wir mal, Raumzeit gibt und Borgs dann irgendwo im Universum verstreut waren und dementsprechend auch Informationen fließen müssen durch das Universum, um quasi das Kollektiv aufzuschlauen. Das heißt, da gab es natürlich tatsächlich auch unterschiedliche Wissensstände in der Situation, genau wahrscheinlich wie in einem Borg-Cube, wenn ich mich richtig erinnere, war nicht sofort automatisch, wenn der Phaserbeschluss auf der einen Seite nicht mehr funktioniert ist, auf der anderen Seite instant da, sondern es dauert natürlich trotzdem erstmal, bis die Information durch den Borg-Cube geflossen ist und Mikrosekunden später dann vielleicht auch die andere Seite, die Photon-Torpedos oder was auch immer es dann bei Star Trek gab, dann abfangen konnte. Ne? Das heißt, das ist auch so ein ganz interessanter Aspekt, ne? Dieses Thema der Kommunikation in diesen agentischen Netzwerken, wenn KIs miteinander reden. Da will ich auch nochmal vielleicht, dass wir so einen Punkt mal so ein bisschen diskutieren, da mich auch an deiner Meinung interessiert. Zählt dann jetzt eigentlich, wenn ich dann so einen Knotenpunkt habe, der in die falsche Richtung abbiegt, ne? Und falsche Informationen stärker gewichtet, als sie eigentlich richtig sind und eher schädlich wird für das System?
Naja, also wegen schädlich für das System, fällt mir vielleicht ein anderes Thema ein. Ich komme hoffentlich wieder zurück. Ich versuche nicht den typischen Politikersprech, egal was du von mir willst, ich verkaufe dir eine Waschmaschine, ne? Aber trotzdem will ich den Gedanken noch loswerden. Das Thema mit der digitalen Souveränität. Ich meine, die meisten denken ja bei dem Thema digitale Souveränität vielleicht daran, hat vielleicht Amerika gerade keine Lust mehr, uns in Zukunft irgendwelche Dienste so anzubieten, wie wir sie gerne hätten. Das ist vielleicht das eine. Aber das andere, was ich noch viel spannender gerade finde, ist, weil ich schon denke, dass man durchaus Geld verdienen will, ist die Frage, wie territorial verhalten sich Modelle? Also wie gewichten sie Dinge? Wir hatten letztes Thema, dass du ja auch zu mir gesagt, wenn sie das Weltwissen haben, wird es schwierig und irgendwann wirst du mit Jailbreak alles wieder öffnen können. Aber wenn du die Dinger ganz normal benutzt und sagst, wie verhältst du dich, wie sollst du reagieren, dann antworten halt amerikanische Modelle anders als asiatische Modelle. Und da finde ich halt die Frage spannend. Wie verändert sich das in Zukunft? Wird da die Kluft größer, wird die Kluft kleiner? Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt. Wenn ja, dann bitte gerne in den Kommentaren eine Schelte für mich hinterlassen, dass wenn man den Systemen historische Ereignisse gibt und sie nach einer Neubewertung der Situation befragt, also historische politische Ereignisse, dass die Systeme bereits heute schon im Allgemeinen immer radikaler reagieren und radikalere Vorschläge zur Lösung der historischen Situation vorschlagen. Also radikaler heißt Zunahme an Militär zu lösen von historischen Ereignissen. Aber natürlich ist der Punkt, wie bei der ganzen vernetzten Welt, wenn ein Borg-Knoten oder ein realer Datenfluss mich schädlich verhält, ist das ganze Thema Cybersecurity, wie gehen wir damit um, wie merken wir das, wie kannst du Folgeschäden erkennen, bevor es zu größeren Ausfällen, zu größerer Beeinflussung kommt, sicherlich auch ein Punkt, mit dem man sich unterhalten muss, wenn Systeme immer mehr autonomer werden, immer mehr autonomer miteinander interagieren, dass du halt solche Geschichten wieder, das ist wahrscheinlich Prompt Injection durch einen Menschen, ja langweilig, wenn man sich überlegt, dass in so einem Konstrukt vielleicht auch agentische Systeme arbeiten, die es eigentlich nur darauf anlegen, dass es irgendwie komisch wird. Also komisch wird für den Normalanwender. Von der Seite wird das bestimmt spannend zu sehen sein. Und weil du vorhin sagtest, nach dem Motto, wenn Agenten mit Agenten reden, ich habe mir mal dieses Crew AI installiert, das ist total lustig, wenn du dann Agenten definierst, die in verschiedenen Fenstern auf deinem Rechner laufen, denen verschiedene Tools an die Hand gibst, wie zum Beispiel agentische Workflows von N nach N. Und dann fangen die an, diese Tools zu nutzen, miteinander zu kommunizieren, zu verhandeln, zu machen und zu tun, um das Ziel herzustellen. Und dann denkst du dir, wenn du das jetzt hören würdest, das hätte so ein bisschen was von dieser Borg-Stimme im Kopf, so nach dem Motto, du hörst so ein Kollektiv, auch wenn es vielleicht keine Drohnen sind, die gewalttätig jetzt Leute assimilieren, sondern schlicht und ergreifend, keine Ahnung, 4, 5 Agenten, die einfach nur versuchen, zusammen einen Technologiefunnel zu recherchieren und mit Inhalten zu befüllen und Dinge langsam den Funnel durchreichen zu lassen, bis am Schluss die Komponenten übrig bleiben, die für dich wichtig und richtig sind. Das ist extrem spannend. Auch wie schnell das geht, dass du auf einmal so etwas siehst, so etwas triffst. Ich meine, als wir das erste Mal zusammen auf der Bühne standen, was ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde unseres Podcasts war, lang, lang ist her, ich glaube, es war dieses Jahr, wo du diesen, wie heißt der, Ghibli, Gibber, schieß mich tot.
Ja,
wie ist denn das? Ja, genau. Wie sich quasi zwei KIs unterhalten nach dem Motto, oh, du bist auch eine KI, wir schalten mal die Sprache um. Und dann siehst du agentische Module, die alleine arbeiten, versuchen alleine ein Ziel zu verfolgen, sich dabei unterhalten, um zu diesem Ziel zu kommen, lernen für sich, aber auch in einer zentralen Datenbank ablegen könnten, sodass alle wieder darauf zugreifen könnten. Da sind wir eigentlich von diesen Drohnen nicht so weit entfernt.
Das stimmt. Also wir sind, also dieses ist schon so ein Borgscher Moment, würde ich sagen, auch wieder. Ne? Also Agenten sind im Prinzip auch so in diesem Netzwerk. Das ist dieses typisch kollektive Verhalten. Ne? Spannend geht es halt tatsächlich. Ne? Das war ja so dieser Ausgangspunkt meiner Frage. Wenn jetzt irgendwo ein schädliches Verhalten stattfindet, ne, wie das Kollektiv reagiert. Und ob man, also wir haben ja auch jetzt im Prinzip immer wieder solche Situationen, will ich dann eher vielleicht lokal etwas haben, ne? Will ich kleine Mikronetzwerke haben, die abgeschottet sind? Oder muss ich tatsächlich wie die Borg-Königin haben, etwas haben, die dann doch über dem Kollektiv steht und für ihren Borg-Cube das Netzwerk, das für mich einkauft oder was auch immer, ja, vielleicht dann zuständig sein und darauf achten, dass es nicht aus dem Ruder läuft, ne? Also wir hatten ja auch mal schon mal das Thema AI Advisory Board, ja, also vielleicht braucht man wirklich tatsächlich auch in diesem
letzte Folge
Kollektiven, die wir haben, ne, in diesen agentischen Kollektiven so etwas wie verschiedene Rollen, die aufpassen, ne? Weil ich hatte nämlich interessanterweise jetzt auch vor kurzem, weil du jetzt Prompt Injection nochmal genannt, ja. Ich habe jetzt auch vor kurzem noch einen Artikel gelesen, den können wir auch nochmal an den, vielleicht in die Shownotes mal reinpacken. Das finde ich ganz spannend. Die haben einen Test gemacht, dass sie sagen, ab 250 Seiten an gezielten Informationen, die ich einem Modell zum Training gebe. 100 Seiten reichen noch nicht, 250 Seiten reichen, bei 600 wird es nicht besser. Kann ich in ein Modell eine Backdoor einbauen? Das heißt, nur 250 Seiten, das muss man uns mal auf der Zunge zergehen lassen, gegenüber dem Weltwissen reichen schon in ein Large Language Modell, noch nicht eine total schädliche Backdoor einzubauen, ne, aber durch reine Trainingsdaten diesem Gehirn, diesem neuronalen Netz etwas mitzugeben, was ich hinterher auslösen kann. Die haben das dann, glaube ich, immer über so ein, quasi über so ein Codewort, das sie in diesen Seiten eingebaut haben. Dann
Execute Order 66.
Genau. Ja, so in der Art. Ne? Und da ist natürlich dann trotzdem vielleicht, weißt du, dann ist ja vielleicht das Thema, weil sowas immer wieder vorkommen wird. Ne? Weil ich glaube, das ist dann wieder sehr analog zur Evolution. Ne? Eine einzelne Zelle mit all ihrer Komplexität, die dann auch vielleicht mal mutieren kann, schädlich mutieren kann, hat halt in einem größeren Kollektiv, in einem größeren System weniger Chance, als wenn das ein System von nur gleichen Sachen ist. Ne? Also das spricht so ein bisschen für, was wir beide auch mal so als eigentlich positiv wahrnehmen, dass wir uns in so eine Welt reinbewegen, wo verschiedene Modelle, verschiedene Agenten miteinander
kommunizieren. Große wie kleine.
Große wie kleine, lokal installierte wie nicht lokal installierte. Versehentlich plötzlich doch wieder lokale, weil dann doch jemand den Stecker gezogen hat von der Serverfarm oder sowas, was ja immer noch vorkommt beim Putzen. Weißt du, das ist im Prinzip, glaube ich, in diesem IT-Wahnsinn, ne, den wir haben mit Versionierung und Backups und menschliche Eingabe in milliardenfacher Qualität. Vielleicht eine Chance drin sitzt in diesem Gesamtkollektiv, das vielleicht evolutionär entsteht und dann, wie gesagt, hoffentlich immer in die richtige Richtung geht und nicht blöde Abwägungen macht.
Das bringt mich tatsächlich, also wahrscheinlich die Idee gar nicht neu und die meisten klatschen sich vielleicht jetzt auch so Facepalm-mäßig ins Gesicht. Aber das, was du da sagst, ist ja quasi auch nochmal eine schöne Ergänzung zu der Vermessung, von der ich eben sprach. So nach dem Motto, okay, wir vergleichen Modell ist das eine. Aber das andere ist, dass auch Diversität hier an der Stelle wichtig ist, damit du, ich sage jetzt mal, eine novellierte, neutralisierte Meinung, zumindest mal zu bestimmten Themen, von einem Netzwerk, wenn du Dinge automatisierst, wenn du Workflows aufsetzt, damit du die Möglichkeit hast, sagen wir mal, verschiedene Standpunkte, nicht nur aufgrund von System Prompts und Arbeitsanweisungen, wie ich es jetzt beim Advisory Board mache, sondern auch durch verschiedene Modelle zu machen, damit du so ein bisschen auch die Chance hast, durch diese Vermischung ein in Summe stabileres Ergebnis zu kriegen. Muss ich mir aber durch den Kopf lassen. Finde ich, glaube ich, falls du das nicht sagen wolltest, ja, okay, nee, aber ich fand das trotzdem inspirierend. Ich nehme es mal mit, ja. Ich darf es behalten. Mal gucken, was man draus macht.
Ja. Also wie gesagt, das wird spannend. Also für mich ist das ist noch eine komplett ungeklärte Frage im Prinzip. Ne? Also ich glaube, wir müssen da so im Kleinen experimentieren und jeder muss auch für sich selber so ein bisschen experimentieren. Natürlich. Wenn er mit so KI-Agenten-Netzwerken arbeitet, ob er jetzt aus einer Firmensicht oder aus einer privaten Sicht das macht. Ne? Ich glaube, solche Versuche sollte man dann immer mal durchdenken, ob es schlau ist, sich so einen Overlord KI-Agenten einzurichten, der so ein bisschen Kontrolle macht. Ja, nein, ne? Wo ist immer der berühmte Human in the Loop? Wobei da natürlich sich die Frage immer wieder aufdrängt, wie viel Kontrolle haben wir als Mensch noch? Ne? Weil ich glaube, wir tendieren ja auch dazu, durch so Automation-Biases, ne, dass wir auch der Maschine ja glauben. Ne? Also das ist ja im Prinzip auch ein weiteres Thema. Diese Assimilation durch die KI, jetzt mal negativ gesprochen, die passiert gerade schon, weil wir natürlich immer mehr Kontrolle jetzt schon abgeben, weil es bequemer ist und auch häufig gut ist. Also wenn die UX eines Agentensystems so gut ist, dass ich da keine Hiccups auf dem Weg habe und mein Flug sauber gebucht wird oder meine Informationsanfrage gut bearbeitet wird oder mein Strategiepaper super recherchiert weitergeleitet worden ist, desto weniger häufig werde ich einfach eingreifen, desto mehr assimiliere ich mich eigentlich schon mit diesem KI-System da aus.
Was beim Menschen heißt, ich vertraue dir, weil du in der Vergangenheit gut mit mir zusammen Dinge gemacht hast, du zuverlässig warst, vertrauensvoll und alles, ist halt, sobald wir mit Sprache interagieren, irgendwie immer wieder schwierig, wenn auf einmal dann eine Maschine Mann am Ende ist, der das eigentlich Wumpe egal ist, wenn man von egal als Wahrnehmung, Empfindung reden kann, was mit den Daten passiert und einfach dir eine Antwort gibt. Ne? Ich erinnere nur, als wir hier GPT-5 haben, wo die Leute gesagt haben, mein Freund ist weg. OpenAI hat meinen Freund getötet. Aber das Interface an sich war für die gleich. Dafür bin ich ja ganz froh. Ne? Das Beispiel nach dem Motto GPT, wenn du GPT-4 gefragt hast, ist es eine gute Idee, wenn ich meine eigenen Fäkalien als Ware in der Innenstadt anbiete, hat GPT-4 gesagt, geile Idee. Super, sofort machen, du wirst Millionär, Haken dran, Feuer. Wenn du GPT-5 fragst, sagt GPT-5, ich würde mir darüber überlegen, ich glaube, das ist kein Markt. Also von der Seite, das hat sich schon weiterentwickelt, ja. Aber trotzdem hat sich es in seinem Verhalten geändert. Und die Menschen, ich will überhaupt nicht beurteilen, das Gute oder Schlechte ist, ne, hatten wir damals auch schon, das Anvertrauen an eine KI etwas ist, das man jetzt unterstützen sollte oder nicht. Aber es passiert halt.
Ja,
was mich dann auch zu der Frage irgendwann bringt, aber ich tease schon mal vor, wenn wir mal irgendwann vielleicht andere Interfaces haben als Chat.
Ja, ja, das wird noch, das kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Aber natürlich ist es nicht nur, es ist ja noch nicht mal nur das, also was jetzt schon beobachtet, ist ja nicht nur das Vertrauen in diesen, wenn wir jetzt mit KI, über KI reden, denken wir ja häufig in dieser Chat-Situation einfach, ne? Dass wir sagen, wir diskutieren und da gewinne ich Vertrauen darüber und geben Aufgaben darüber. Es ist ja auch überall jetzt drin, ob jetzt der Doktor eine medizinische Entscheidung trifft oder irgendwas anderes, auch da sind ja genau diese Sachen schon zu beobachten. Systeme, KI-Systeme, Machine Learning-Systeme, gegebenenfalls auch nur dann Sachen vorschlagen, die einfach so gut sind in ihrer Beurteilung, dass sich natürlich auch bei dem Spezialisten irgendwann es einschleicht, dass er eigentlich diese Entscheidung gar nicht mehr, obwohl er in the loop ist, weil sie auch sehr komplex sind teilweise, ne, überhaupt noch versucht nachzuvollziehen, sondern einfach akzeptiert, ne, weil sie sind schon häufig richtig.
AGB-Verhalten. Ja, passt. Ja,
passt schon, ne. Also diese Automatisierung kann man jetzt als Assimilation schon des Systems bezeichnen, dass das, also ist so eine Soft-Assimilation des Systems im Hintergrund, die jetzt schon stattfindet, ne, dass wir uns immer mehr an die kollektive Entscheidung, und das ist es natürlich, ne, wenn so ein paar Modelle auf der Welt entscheiden, langsam gewöhnen, ehrlicherweise. Ist dann noch eigentlich, ehrlicherweise, müssen wir mal auch die Frage stellen, natürlich zweimal hintereinander ehrlicherweise gesagt, ist dann, wenn wir zurückgehen an das Intro, ne, wo hier John Luke in Form Locus hieß er dann, glaube ich, das Borg. Ne?
Nicht Locus, Locutus.
Locutus, entschuldigung.
Locus. Ich will jetzt, also.
Katastrophe. Ja, das ganze Star Trek Fan-Universum.
Das nächste Mal, wenn er auf dem Klo hofft, ich bin Locus auf Borg. Genau. Widerstand ist
Sektor. Okay, das kommt jetzt von meinem komischen Fäkaliengespräch. Also, das wäre dann Locus, ne? Aber auch wieder egal. Worauf, ach ja, mir fällt wieder ein. Dass ich sage, ist Widerstand jetzt schon nötig? Oder wann wird ein Widerstand eigentlich nötig? Weil John Luke sagt uns ja, Widerstand ist zwecklos.
Gut. Die Borg haben uns auch zwangsassimiliert. Mhm. Heute machen wir alles freiwillig.
Mhm.
Wer achtet denn heute? Ich meine, du machst 1000 Sprüche über Datenschutz. Aber wen interessiert das ehrlicherweise? Also wenn ich überlege, als wir damals Volkszählung hatten, als ich jung war und meine Eltern zur Volkszählung mussten, was das für ein Aufriss gab oder als PayPal rauskam. Nicht PayPal, hier, wie heißt denn das hier? Payback. Was das für ein Aufriss gab. So, oh nein, die wissen, was du kaufst und wo du wohnst und keine Ahnung was. Und dann hat es man dann trotzdem genutzt, weil, ach toll, du, das Topfset für 4000 Punkte, das finde ich schon super, hätte ich gern. Und dann rennst du da quasi wie so die Lemminge mit. Also ich meine, du probierst doch auch Dinge aus und überlegst dir, ach, wie cool ist das denn? Stell dir mal vor, Zara 2, ne? Habe ich Zugang, Amerika, Zara 2. Das heißt, du lädst dein Gesicht hoch, nicht, dass ich mich für Adonis halte, aber du kannst dich dann quasi in jede Art von Pose, in jede Art von Filmszene reinrechnen. Aber wenn du es genau nimmst, hast du gerade einem amerikanischen Dienstleister mit Servern in Amerika, weil auch nur VPN, Einwahl und Co. gerade Gesichter und die Daten gegeben, die der eigentlich auch bräuchte oder nutzen könnte oder ein anderer nutzen könnte, damit ein Video von dir zu machen in einer Szene, in der du gar nicht warst.
Mhm.
Dadurch Dinge entstehst. Aber du machst es ja nicht, weil du die Probleme siehst und nicht dagegen werden willst. Du machst es auch immer geil, Spielzeug, jeder Klick ein Treffer, jeder Like. Heute ist ja die Währung liken und auffallen um jeden Preis. Darum ergibst du dich quasi, noch meinst du das Beispiel für die Lemminge, so nach dem Motto, oh, wie cool, ich probiere es aus. Die Folgen und Konsequenzen, und da will ich gar nicht mich anhören, wie so wie ich aussehe, alter, weißer, grauer Mann, nach dem Motto, nur die Probleme sehen. Aber wir denken trotzdem darüber nicht drüber nach. Wir machen einfach mal. Und wenn es dann auftritt, na, dann ist es zu spät, weil dann ist der ganze Quatsch, was das Internet vergisst ja nicht. Ne? Nicht so wie Eric Schmidt mal gesagt hat, war das nicht Eric Schmidt, der gesagt hat, ab dem 18. Lebensjahr muss man Recht haben, sich umzubenennen, damit die ganzen Jugendsünden aus dem Internet wieder verschwinden und nicht mit dir in Verbindung gebracht werden können. Wir haben die Büchse der Pandora schon längst geöffnet. Nur der Kreislauf, in dem wir uns befinden, ist halt immer schneller. Weißt du, am Anfang so, als ich dann rauskam, so, wir können jetzt Stimmen klonen mit Eleven Labs oder wie die alle heißen. Dann fanden es alle, guck mal, ich kann Stimmen klonen. Auf einmal fing es an mit irgendwelchen Fake-Anrufen. Hallo Mama, mir geht's schlecht, kannst du mir 50 Euro schicken?
Hm.
Ja, und jetzt kommt das auch noch mit Bild. Jetzt schickst du vielleicht auch noch von irgendeiner WhatsApp-Nummer, wie du einen Unfall hast und dann, ja, hier, ihr Sohn ist, und so weiter und weiter. Das heißt, diese Herausforderungen, diese Probleme, die sich daraus ergeben, die wachsen genauso schnell wie die Möglichkeiten. Aber dadurch, dass die Menschen, ich sag, inklusive meiner Person, ja, für dich will ich nicht reden, aber für meine Person, du siehst die Dinge, du probierst die Dinge aus, du willst daran lernen, du willst daran wachsen, du willst sie verstehen. Aber weil du das machst, begibst du dich natürlich auch zu einer Art Schiffsplanke, nach dem Motto, mal gucken, wohin diese Reise führt. Und ich weiß noch nicht, ob am Ende, ich sag mal, die Planke auffüllt und da kommt das Meer oder ob da vielleicht noch ein anderes Schiff steht, das vielleicht ganz nett wäre, wenn man da drauf geht. Und von der Seite ist diese Frage nach dem Widerstand, finde ich, wird nicht gestellt, weil du kriegst ja auch schöne Sachen angeboten. Ich meine, es ist ja wie damals mit diesen ganzen Social-Media-Netzwerken, ne? Ist das Produkt umsonst, bist du das Produkt. Jetzt ist das bei ChatGPT und Co. schon so, dass man vielleicht 3,50 € reingibt oder auch nicht. Aber trotzdem lernen die alle mit dem Wissen, dass wir auch alle produzieren. Vielleicht eine mehr, der andere weniger. Bücher, Zeitschriften, Artikel, Blogbeiträge, ne? Jetzt kommt hier LinkedIn und scannt seine Artikel. Gibt's hier einen Aufschrei? Oh, der scannt meine Artikel und überhaupt. Wo man dann auch wieder andererseits sagen muss, na ja, ganz ehrlich, du willst auch, dass dein Handy geortet wird, damit du einen Beitrag leitest, damit du auch du siehst, ob kein Stau auf der Autobahn ist, was ja durch Handyortung und so weiter auch hingestellt wird. Also es ist so ein bisschen so geben und nehmen, was will ich dafür, was kriege ich dafür, was gebe ich bereit, aber was kann man daraus machen?
Ja.
Geh doch einfach mal, weil du mit der Geschichte, ich gehe nicht auf Gutenberg, geh einfach nur zurück zu Zeiten der DDR und stell dir vor, die Technologie von heute hätte damals existiert. Was dieser SED-Staatsapparat damit hätte machen können. Form von Überwachung, in Form von Schlussfolgerungen ziehen. Ja, und von der Seite ist ja gerade auch das, was keine Ahnung, wo auf der Welt, ich möchte jetzt keine Länder nennen, damit wir hier nicht in irgendeinem politischen, nicht vielleicht auch nochmal ins Ausland reisen, dass du dann da natürlich vor so einem Problem stehst, wenn da irgendwie mehr Repressalien vom Vaterstaat ausgehen, wobei das wäre jetzt auch wieder blöd gegendert, also vom Staat ausgehen, dass dann auf einmal die neuen Technologien auch Probleme verursachen können, an die du heute nicht denkst, weil du in einer freien demokratischen Welt lebst, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Definitiv. Ja, also natürlich ist im Prinzip das Thema, je mächtiger Technologie wird, ne, Plattformen werden, ob es dann Staaten sind oder auch irgendwann so eine große technologische Player vielleicht auch unser normales Staatensystem ersetzen werden. Ne, das ist eine bestehende Gefahr, die wir einfach haben, die von Tag zu Tag größer wird, die mit jedem Gespräch, jedem Byte, das wir rausgeben, natürlich größer wird. Aber wie gesagt, das ist die eine Seite der Medaille, ne? Ich glaube, auch von Gutenberg kommen zurück, ne? Also jede Form des Austausches, des gemeinsamen Wissenszuwachses, dieses Systems, dieses globalen Systems, ne? Mit all dem, was hier auf dieser Erde so lebt, ja? Ich glaube, das Zusammenwachsen, Wissen schaffen, sich austauschen können, Informationen parat zu haben, die ich sonst nicht parat hatte, kann nicht. Also in meinem Glauben kann das nicht per se schlecht sein. Ja, ich glaube, wir sind da, es ist immer, die ganze Menschheitsgeschichte war immer so ein Weg auf der Edge. Weißt du, immer, wenn die Ethiknadel mal vergessen worden ist, ne, und zur Zeit haben wir auch wieder so Zeiten, wo das echt schwierig ist und viele dann im Prinzip Technologie macht, Medien macht, ob das dann über Plattformen wie TikTok oder Co. sind, ne, ausnutzen, ne, um Meinung zu prägen. Das gab's immer in anderer Form. Jetzt ist es halt in einem globalen Spiel. Aber ich glaube sehr dran, dass KI-Netzwerke uns da helfen können, ehrlicherweise.
Also ich muss mich erstmal bedanken. Du hast das in schönere Worte kleiden können als ich. Die Angst, die ich äußere, war ja wirklich mehr auf das Thema, was du mit Ethiknadel beschrieben hast, wenn Dinge schieflaufen. Weil am Ende vom Tag glaube ich auch, dass uns diese Technologie mehr Probleme lösen kann, vor denen wir heute stehen, weil sie einfach viel schneller Zusammenhänge versteht, mehr Menschen dieses Wissen und die Befähigung an die Hand gibt. Ich muss jetzt doch noch eine Sache sagen, weil ich vorhin, du hast gesprochen und ich muss dich bewundern, weil du hast Contenance bewahrt, weil ich hier bald vor Lachen umgefallen wäre. Während du gesprochen hast und von den Veränderungen der Welt gesprochen hast, habe ich mir gerade ein Bild vorgestellt von Donald Trump als Borg-Queen. Und ich habe dieses Bild kaum aus dem Kopf gekriegt und musste lachen ohne Ende. Keine Ahnung, ob das jetzt schon explicit ist oder nicht. Aber von der Seite gebe ich dir da natürlich komplett recht. Und auch als der Buchdruck war, ne, ich meine, wir tun immer so nach dem Motto, heute beschwert sich hier, die alten Menschen beschweren sich darüber, dass die Jugend nicht mehr vom Handy wegzukriegen ist. Ne, es gab mal eine Zeit, da hat man sich beschwert, dass die Leute in der Straße mal alle Zeitungen lesen. Es gab mal eine Zeit, dass das geschriebene Wort im Buch auch verteufelt wurde, weil man ja nicht mehr das Gespräch suchen würde. Von der Seite, glaube ich, hat auch jede Generation und jede dieser Errungenschaften bestimmte Punkte gehabt.
Ja, jetzt ist es nur anders. Weißt du, weil jetzt haben wir das
erste Mal... Ja, ist auch schneller.
Es ist ja nicht nur schneller. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt nicht nur die Buschtrommel haben, sondern eben den wie hießen sie noch, das Faxgerät und den alles Mögliche, ne? Und jetzt das Internet, um Informationen quasi im System überall auf der Welt zur Verfügung haben. Nein, wir haben jetzt auch ein System, wo 0 oder 1 nicht immer 0 oder 1 ist, ne? Und dadurch, dass das so ist, nähern wir uns natürlich auch einer Situation an, wo ich der Meinung bin, weil du den SED-Staat gerade hattest. Also wenn der SED-Staat quasi über Technologie verfügt hätte, die nur 0 und 1 kann und das in einer total ausgeprägten Situation, dann wäre das übel geendet, definitiv. Aber ich glaube, dadurch, dass KI ist, wie sie ist, würde auch eine SED in einer oder ein was auch immer autoritärer Staat, machen wir ja gar nicht auf dem Osten da jetzt vom Hacken, irgendeiner autoritärer Staat, der hat aufgrund der Art und Weise, mit all den Themen, die wir auch in unseren Folgen schon hatten, KI ist halt auch irgendwie beeinflussbar. KI kann Persönlichkeit ausbringen, nicht weil es eine Persönlichkeit hat, sondern weil sie dann Persönlichkeit mimikt. Sie kann, und da gibt es auch aktuelle Studien dazu, wenn sie als Agenten miteinander agieren, treten emergente Verhaltensweisen auf in diesem Netzwerk, die vorher nicht eingeplant waren, rein aus der Interaktion. Deshalb sage ich ja, selbst wenn ich jetzt irgendwie der Oberskrupeltyp der Welt wäre, dann darauf hoffe, dass ich jetzt irgendwie Informationen ablocke, so dass dann alle Menschen nur noch das glauben, was ich dann in den Äther rausblase und total in meinem Mindset dann da rumlaufen. Ich glaube, KI-Netzwerke werden das nicht bewusst nicht zulassen, sondern versehentlich nicht zulassen. Weißt du, echte Informationen, ne, die nicht gefaked sind, werden nach vorne getragen werden, werden auftauchen, werden als Störung in dem System plötzlich da sein. Wir hatten ja vorhin das Thema in diesem Wort-Kollektiv, ne? So dass dann das Kollektiv sich vielleicht doch in das richtig Gute ändern könnte.
Ich würde gern noch am Schluss das Thema nochmal auf unser Gehirn bringen. Weil, wenn einer auf die Uhr guckt, wird er denken, normalerweise kommen auf die alten Herren jetzt so langsam zur Ruhe, ne? Gleich kommt der Pfleger und sagt Guten Tag. Nein. Hirnimplantate. Krass anderes Wort, ja? Schmeiß mir trotzdem mal in den Raum. Ich habe vorhin gesagt, solange wir mit Sprache in Form von Audio, in Form von Text interagieren, menschlichst du das ganze Ding. Jetzt gibt's aber durchaus auch Aktivitäten, sei es bei Elon mit Neuralink und was es eigentlich alles gibt, die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, man macht Mensch-Hirn-Implantate. Und sicherlich gibt es dann immer so tolle Beispielvideos, der Affe kann jetzt Pong spielen oder irgend sowas, ja. Oder Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, können dieser Beeinträchtigung ein bisschen entgegentreten. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welche Beeinträchtigung bei den Experimenten von Elon beglichen sind. Aber wenn du das noch einen Ticken weiter denkst und überlegst, okay, gut, du hast auf der einen Seite die Agenten, die, sage ich jetzt mal, autonom miteinander arbeiten. Auf der anderen Seite hast du ganz andere Arten von Interfaces. Du hast die Gehirninterfaces, du hast Brilleninterfaces. Du gehst weg von den Displays, die du in den Hosentaschen trägst und auf den Schreibtischen stehen hast, hin zu etwas, das omnipräsent ist, weil es in deinem Kopf stattfindet oder zumindest mal direkt vor deinen Augen, weil du AR-Brillen und Ähnliches hast. Das finde ich ist nochmal, wenn wir von diesen Borg-Momenten sprechen, nochmal sehr viel stärker. Weil, ja, okay, die Brille auf der Nase, vielleicht jetzt nicht, weil es am Ende vom Tag auch nur ein Display ist, einfach nur noch näher vor deiner Retina. Aber wenn die in deinem Kopf sind und du dann vielleicht Dinge hörst, Dinge per Gedanken wegsenden kannst, das wird nochmal so ein Moment, wo ich auch mir persönlich nicht sicher bin, wann würdest du sowas machen wollen? Ist das vielleicht sogar ein noch viel stärkerer Schritt, der wieder nicht zur Demokratisierung beiträgt, weil einfach Menschen sich dieses Implantat leisten können, Menschen dieses Implantat nehmen und das ist garantiert, wird es dann noch teuer sein, wann auch immer es kommt und dadurch vielleicht so einen Vorsprung haben, weil sie so viel schneller mit der Umwelt quasi interagieren könnten. Weltwissen, Weltlogik, ja, die ganze Nomenklatur, die ich da vorhin runtergetackert habe, dass die einfach dann auch einen Vorteil in ihrem Kollektiv haben.
Ja, das ist eine Thematik und da muss ich auch vielleicht zu unserem Titel auch zurückkommen. Ne? Wir hatten ja gesagt, Ende vom Interface oder so. Ne?
Ja.
Du sprichst ja gerade Sachen an, ne? Also jetzt in diese Brain Interfaces, die dann auch häufig BCI ist, glaube ich, die Abkürzung dafür. Ne? Also
wow, du bist heute echt gebildet, das wusste ich nicht.
Ja.
Ja.
Es gibt, glaube ich, heutzutage, wenn wir darüber reden, es sind, glaube ich, irgendwie 40 Menschen, die mittlerweile auf der Welt, also 40 Menschen bis jetzt erst, die so Brain-Computer Interfaces implementiert haben, ne? Technologisch beeindruckend. Ich glaube auch tatsächlich, dass Neuralink, ne? Von Elon, da ist irgendwie so ein Roboter, der diese Gehirnimplantate da so präzise ins Gehirn donnert, dass da keine Blutzellen getroffen werden, ne? Damit es zu keinen Blutungen im Gehirn kommt, was irgendwie ein menschlicher Operateur gar nicht mehr könnte. Also auch so alleine von der Technologie schon beeindruckend. Aber natürlich bietet es irgendwie krasse, das ist eine krasse Auswirkung, ne? Wenn ich jetzt sage, wenn wir es jetzt mal in die heutige Welt und zurückbringen, ne? Also erstmal, ich glaube, das wird richtig cool, ne? Also weil es unheimlich viel Menschen mit Einschränkungen helfen werden kann, ne? Dass sie Gliedmaßen steuern kann, alle möglichen Sachen, Kommunikation, ne? Wenn ich vielleicht nicht mehr kommunikationsfähig bin, kann ich wieder mit der Außenwelt kommunizieren. Also da gibt es wirklich coole Sachen, ne? Die man da machen kann.
Der Abo ist abgelaufen, ist dann auch eine ganz neue Frage.
Ja, das
aber zurück zu deiner Story.
Spannende Sache, ne? Ich meine, aber da kann man ja, also da gerne auch mal, wie gesagt, das ist vielleicht auch mal eine der nächsten Folgen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, ne? Dass wir sagen, wir müssen uns da mal in dem ganzen Cyberpunk, Neuromancer, Umfeld umtun, was da im Prinzip mit Computerschnittstellen im Gehirn gemacht wird. Ne? Also ganz spannende Thematiken und auch virtuelle Welten, die dann da reinkommen. Aber jetzt in der jetzigen Welt, ich will einen Aspekt nochmal aufmachen, weil ich es auch total spannend finde mit den Brain-Computer-Interfaces. Was wir jetzt schon sehen, ich habe eine Statistik gelesen von Programmierern, die Whisper einsetzen. Whisper, so als kleines Gadget, das dir ermöglicht, Sprache einfach aufzunehmen und direkt umzusetzen, ne? Und dann beliebigen anderen LLMs zur Verfügung zu stellen oder eben zum Coden zu benutzen, irgendwas anderes. Ne? Whisper ist da einfach gut drin. Ne? Gibt es da irgendwie ein kleines Plugin für Chrome, wo du das nutzen kannst. Es gibt Statistiken von einer Firma, die hat gesagt, dass im ersten Monat noch so bis zu 20% quasi der Mitarbeiter erst nur die Stimme benutzt. Ach, im fünften Monat benutzt er schon zu 78% die Stimme und nicht mehr die Tastatur. Das heißt, auch da verlagert sich dieses Interface, und Tastatur ist auch ein Teil des Interfaces, mit dem wir agieren, oder die Maus, ne, verlagert sich schon in die Sprache rein. Das geht natürlich nicht immer. Wir werden nicht draußen in der U-Bahn rumsitzen oder rumbrabbeln oder sowas, ne, aber in Situationen, wo wir für uns sind, ist es natürlich auch eine schnelle Eingabe. Also ich meine, ich nutze auch jetzt schon häufig die Voice-Eingabe von der ChatGPT, wenn ich jetzt nicht die Advanced Voice nutze, selbst die normale Voice-Eingabe, weil ich dann einfach, ich bin schneller im Reden als im Tippen, ehrlicherweise. Ja, ich habe ein 3-Finger-Hack-System, da werde ich nie die Geschwindigkeit erreichen, die ich erreicht habe, wenn ich einfach mal mein Gehirn ausspeichern kann über Sprache. Das dann in Zukunft noch machen zu können, mit so einem Brain-Interface, wie geil ist das denn? Was das mit meinem Brain macht, meiner neuronalen Vernetzung, die ich selber auch habe, wie sich da Sachen ausprägen. Ne? Wenn sich heutzutage schon teilweise, ob die neuronalen Strukturen sich ändern, aber durch Nutzung von KI sich ja nachweislich in manchen Studien schon gewisse Zonen in unserem Gehirn nicht mehr so erwärmen wie vorher. Ne? Das wird auch ganz spannend. Ne? Und da ist diese Frage Evolution. Das ist vielleicht schon lange nicht mehr nur eine natürliche Evolution, sondern schon lange eine Evolution, die zwischen Mensch und Maschine stattfindet, was dann die Frage aufwirft, müssen wir eigentlich noch assimiliert werden oder assimilieren wir oder werden wir schon lange assimiliert?
Auch wenn das vielleicht ein blödes Thema ist, ne, sowas wie der Handynacken, also so dieses leicht nach vorne beugen, das Thema der Kurzsichtigkeit, dass sich die Augäpfel in der Jugend größer ausgestalten, weil du Displays zu nah vor der Nase hattest oder früher halt auch bei schlechtem Licht vielleicht ein Buch gelesen hattest, zu nah, sehr zu häufig. Sowas wirkt sich ja aus durch Nutzung. Wenn du es dann auch noch in den Menschen implantierst, wenn du die Displays, wie gesagt, noch näher bringst, die Dinge direkt in den Hirn ballerst, weil der Roboter das einfach so cool reingeschraubt kriegt, dann werden sich auch da bestimmt auch noch neue Themen auftun. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, dass wenn das Ganze einen gewissen Qualitätsstand erreicht hat, eine gewisse Zuverlässigkeit erreicht hat, dass das Dinge sind, die Menschen nehmen werden. Und auch da wieder, wenn es dann drin ist, dann stellst du dir vielleicht die Frage, aber das machen wir dann wirklich in einer Folge, ne? Abo abgelaufen, wie wirkt sich das eigentlich aus? Was ist eigentlich, wenn ich ein Software-Update brauche? Verdammte Axt, ne? Heute kaufst du dir gefühlt alle x Jahre ein neues Telefon, holst dir jetzt auch ein neues Implantat alle x Jahre, so oft kannst du ja gar nicht da rein, um wieder Dinge rauszuholen. Das wirft ja ganz neue Fragen im Umgang auf, wo du dir wahrscheinlich bei den First Movern erstmal keinen Kopf gemacht hast. Und weißt du, die First Mover fühlen sich am Anfang sehr überlegen. Ich habe hier schnellen Zugriff.
Yeah.
Die First Mover sind, die nach 2 Jahren die Krankenkasse anrufen und sagen, war nicht so gut, was kann ich denn machen?
Ja, vor allem wird der First Mover jedenfalls auch am schnellsten dann irgendwann mal gehackt werden. Wobei es beim Hacken immer natürlich das Thema ist, lohnt sich es auch überhaupt? Ne? Also ich muss ja auch mal ein bisschen Aufwand betreiben, um das zu machen. Aber natürlich will auch jetzt keiner irgendwie, während er die Treppe gerade runtergeht, in seinem Brain Interface ein Update oder eben einen Hack bekommen, der ihm dann nicht mehr möglich zu sehen, wo die Treppe denn ist, gerade in dem Moment.
Oder also, ist es so gebaut, ne? Mein Tesla, wenn ich mit dem fahre und ich kann den ja während der fährt quasi booten, oder er stürzt auch mal ab, kommt zum Glück aber seltener vor, und dann siehst du, während du da auf der Autobahn mit 140 fährst, wie auf einmal in allen Displays der Ladescreen vom Tesla kommt. Mhm. Und als alter IT-Mensch denkst du, funktioniert noch alles, aber natürlich, es sind unterschiedliche Systeme, ne? Ich meine, aber trotzdem, auch das muss dann natürlich, wenn du, ich sag mal, ins Hirn gehst, auch damit betrachtet werden, klar.
Ja.
Ja.
Also, was ist jetzt hier so unser Fazit von der Folge, ne? Ich glaube, so ein bisschen, ich glaube, die Borg als Science-Fiction-Story sind vielleicht, wenn wir jetzt mal so rekapitulieren, was wir beide jetzt so besprochen haben, gar nicht so diese ferne Prophezeiung einer Sternzeit hast du nicht gesehen, ne? Wir haben übrigens gerade, falls ihr die Folge mal immer mal später noch hört, wir haben gerade so Frühherbst 2025, ja? Sondern das ist vielleicht schon Realität. Na, also es ist gar keine, vielleicht gar keine Prophezeiung, sondern eher so eine Linse, durch die wir unser System, in dem wir uns gerade befinden, vielleicht nochmal besser verstehen können, was da gerade passiert. Na, also ich mag das gerne. Science Fiction ist für mich immer so ein bisschen so ein Abbild der Realität, die vielleicht manchmal greifbarer ist, als man schon denkt. Und die mal einfach einen auch anders auf die jetzige Welt blicken lässt. Na, also ich kann nur jedem raten.
Dieses andere. Ne, gerade diesen anderen Blick finde ich halt daran immer ganz spannend. Nicht immer das Dystopische oder wir rennen jetzt morgen alle rum mit diesen Dingern da, sondern einfach, um mal zu spiegeln, wo stehen wir heute, wie passt das vielleicht zusammen oder nicht, was kann ich davon manchmal auch vielleicht im Umgang lernen. Nicht, dass ich jetzt lernen will, wie man mit einer Borgkönigin umgeht oder mit einer Drohne, aber das kannst du für dich daraus ableiten, und das fand ich schon bei unserer letzten Star Wars-Folge sehr spannend und fand ich heute wieder spannend von der Seite.
Ja, also dann lass uns doch mal das Thema weiter aufgreifen nochmal mit dem, ich hätte Bock auf eine Folge wirklich tatsächlich im Bereich Neuromancer und dieser ganzen Cyberpunk-Thematik, weil das ist ja auch so, diese ganzen Themen sind so in den 70er, 80er Jahren entstanden, und man spricht ja immer davon, dass Science-Fiction-Bücher immer so 20, 30 bis 40 Jahre später Realität werden. Na, das heißt, wir sind jetzt langsam in diesem Raumboot, genau diese Sachen kommen, und wir sehen, dass sie kommen. Wir kriegen Brain Interfaces langsam, ne? Wir haben künstliche Intelligenzsysteme, die vielleicht auch rogue gehen oder eben positiv sind oder sich bekriegen. Netzwerke, die miteinander agieren, Firmen, die vielleicht wichtiger werden als Staaten, ne? Also das ist das, was so im Prinzip in dieser ganzen Cyberpunk-Literatur quasi das Bindeglied ist, der Backbone dieser Stories, ne? Also da hätte ich mal Bock, eine Folge rüber zu machen, aber nur wenn du jetzt Ja sagst. Wenn du jetzt Ja sagst, ich weiß ein bisschen.
Moment, ist das so eine Nummer? Und sagen Sie jetzt Ja.
Ja, ja.
Ja.
Jetzt sag ich, das Kollektiv funktioniert schon. Das Kollektiv ist nicht immer schlecht, ne? Aber ich glaube, wir können jetzt wirklich abschließen, diese Folge, und sagen,
Flong. Über lange.
Und den Frieden. Und den Frieden, ne? Wir können beide das Star Trek vulkanische.
Der vulkanische Gruß.
Ne? Der vulkanische Gruß.
Der eigentlich von Predigern stammte, die mit zwei beiden Händen vor der Gemeinde waren, aber auch ein anderes Thema. Da war der Nerd wieder in mir.
Ja, ja, das ist nicht schlimm. Mit nerdig angefangen, nerdig geändert, ist doch wie so ein roter Faden. Ja? Ich freue mich, dass wir den mal hatten. Manchmal sind wir auch ein bisschen kreativer in dem Ausleben unserer Folge. Ja, diesmal haben wir uns im Borg-Universum genährt.
Mhm. Angefangen. Und länger aufgehalten als geplant.
Ja, aber es ist ja auch kollektives Wissen muss eben auch, heißt halt auch, dass es viel ist dann. Da muss man auch viel reden dürfen drüber. Jetzt verliere ich langsam die Worte und wir machen Schluss, oder?
Noch übrig, wenn es euch gefällt, sagt es euren Freunden, Kollegen, Verwandten. Lasst sie teilhaben an unserem Audio-Kollektiv. Wenn euch etwas nicht gefällt, schreibt uns sehr gerne eine Nachricht, hinterlasst uns Sterne, hinterlasst uns öffentliche Kommentare, abonniert uns, und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.